Ich habe Ihnen wirklich gesagt, diesen Satz vor einer 9. Klasse. Voller Wut, Inbrunst und Klarheit. Was stimmt mit euch nicht? Wenn ich einen aus eurer Gruppe wählen könnte, der mein Freund sein könnte, dann wäre das Jana. Und zwar, weil sie voller Kraft ist, voller Energie, weil sie freundlich ist und weil man sich auf sie verlassen kann.
Anders nicht als Naksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Meine Oma hatte sie drauf, diese Lebensweisheiten. Jedes Mal, wenn ich ihre Unterstützung brauchte, kamen sie aus ihr herausgesprudelt. Zum Beispiel, alles, was mit F anfängt, verborgt man nicht. Füller, Fahrzeuge und Freunde. Oder, bis du heiratst, ist alles wieder gut. Doch dieser Spruch toppt alles. Anders nicht als Naksch. Immer, wenn ich Sorgen hatte, etwas nicht zu schaffen, wenn ich den Kopf in den Sand stecken wollte oder wenn ich das Gefühl hatte, es geht nicht weiter. Und ich fragte sie, kann ich das denn schaffen? Meinte sie immer, anders nicht als Naksch. Also na klar, warum denn nicht? Schieß einfach los. Und genau dieses anders nicht als Naksch, das möchte ich mit euch teilen. Dieses es geht immer weiter. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Das ist mein neues Motto. Denn auch bei mir ändert sich was. Also ändern sich auch meine Mutmachgeschichten. Bleib dran. Und wenn du noch mehr mit mir reden möchtest und vielleicht dich austauschen möchtest, dann melde dich unter rino-story.de zu einem kostenlosen Gespräch an. Ich freue mich auf dich. Und nun, anders nicht als Naksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen.
Was ist passiert? Und wen meine ich? Das werdet ihr heute erfahren. Ich begrüße ganz, ganz herzlich am Mikrofon Jana Babetzki. Einen wunderschönen guten Morgen, Jana.
Guten Morgen, Rianäuse.
Es ist für Jana immer noch sehr seltsam, meinen Vornamen zu nennen, denn sie war meine Schülerin. Und dass wir uns heute wieder treffen, hat mit meiner Entwicklung zu tun, mit meiner Rente. Sie war nämlich bei der großen Abschlussrede, die ich vor einigen Tagen in der Schule halten durfte und halten konnte dabei. Ich hatte aus jeder Schule, in der ich war, Schüler eingeladen. In der einen Schule ist mir Jana am stärksten in Erinnerung geblieben. Und als ich sie gefunden hatte und mit ihr telefonieren konnte, hat sie sofort Ja gesagt. Und wir hatten beide das Gefühl, es sind nicht 20 Jahre vergangen. Wir haben uns in den Arm gelegen, wir haben uns gefreut und wir haben uns ausgetauscht. Und dann habe ich festgestellt, ich habe vieles als Lehrerin richtig gemacht, aber manches auch ganz schön falsch. Und dass ich lernen durfte, das verdanke ich Jana. Und genau diese Mutmachgeschichten, die möchte ich heute erzählen. Als allererstes, Jana, wie ist es dir ergangen, als du meine Stimme wieder gehört hast?
Ich habe mich riesig gefreut, wieder was zu hören und es war wie immer, wie es war wie damals in der 7. Klasse, in der 9. Klasse. Es war irgendwie wie gestern. Die Zeit, die da vergangen ist, war dann, es waren glaube ich sogar 30 Jahre, oder fast 30 Jahre sind es
Stimmt,
übrig.
stimmt. 94 bis 98.
Zeigt mir, dass ich doch ein bisschen älter geworden bin und gar nicht mehr so jung, wie es damals war.
Ja, aber der älteste Schüler, der da mit bei mir auf der Bühne stand, der war 52 und ich bin 64. Also das ist schon faszinierend. Man sieht immer noch dieses Kind oder den Jugendlichen, wenn man die Schüler sieht. Und dann kommt eine erwachsene Frau mit einem kleinen Mädchen. Und da denkt man sich, wow, wo ist die Zeit geblieben? Das ist total kurios. Du hast mich beeindruckt, als junges Mädchen schon. Doch als erstes möchte ich euch in die erste Geschichte einbinden. Denn die erste Geschichte sagt ganz viel über Jana aus. Und ich möchte sie nicht selber erzählen, sondern Jana, erzähle mir bitte, wie du zu mir gekommen bist und um Hilfe gebeten hast.
Um Hilfe bitten war ja grundsätzlich schon ein bisschen schwierig auch für mich, ne? Mich zu öffnen, mich anzuvertrauen, zu wissen, wer ich überhaupt bin. Und dann aber auch den Weg zu gehen und zu sagen, ich brauche jetzt Frau Nolte, ich brauche Hilfe. Die Klasse steht irgendwie gegen mich und es passt aber nicht zu meinem Gefühl gerade, beziehungsweise zu dem, was mich gerade bewegt. Es war, dass ich damals eine Frau kennenlernte und mit der Frau zusammen war. Ja, und die Klasse hatte dann, glaube ich,
Wie alt warst du
Angst.
da?
Da war ich 14 Jahre alt.
Das war Anfang der 9. Klasse oder Mitte der 9. Klasse, ne?
Genau. Und die Klasse wollte nicht mehr mit mir auf Klassenfahrt fahren. Beziehungsweise keines der Mädchen wollte mit mir in ein Zimmer, weil sie alle Angst davor hatten, ich könnte sie vernaschen oder so.
Okay, genau. Und so standst du vor mir und hast gesagt, von heute in die Klasse will ich mit mir auf Klassenfahrt fahren. Und da habe ich gefragt, wieso nicht? Weil ich hatte es nicht geschnallt. Und wie ging die Geschichte weiter?
Die Geschichte ging dann so aus, dass wir alle glücklich und zufrieden zur Klassenfahrt gefahren sind, eine tolle Klassenfahrt hatten, in der 10. Klasse noch eine bessere Klassenfahrt dann erleben durften. Aber ich glaube, wichtig war es einfach für alle zu hören, dass ich jetzt kein Untier bin oder so. Das konnte ich aber nicht vermitteln. Das war dann ihre Aufgabe als Klassenlehrerin irgendwie.
Oh ja, wobei ich dazu sagen muss, es war für mich das erste Mal, dass ich mit einem Coming-out umgehen musste als Lehrerin. Ich hatte zwar vorher schon einige Male Verdachte bei Schülern, habe das aber nie ausgesprochen, weil man natürlich über sowas nicht redet. Und dass dann ein Schüler auf mich zukommt oder eine Schülerin und sagt so, ich liebe Frauen. Und ich dann fragte, bist du wirklich lesbisch? Ja, ja, ich bin lesbisch. Ganz knallhart sagte Jana das. Und dann dachte ich, okay, gut. Was hat sich jetzt geändert? Eigentlich gar nichts. Und warum will die Klasse nicht mit dir auf Klassenfahrt fahren? Na, die wollen nicht mit mir in einem Zimmer sein. Und dann habe ich sie angeguckt und ich weiß es noch genau wie heute. Wir standen in meinem Kabüffchen. Das ist so ein kleiner Vorbereitungsraum gewesen, in dem ich dann so private Gespräche geführt habe, wo ich dann dachte, unter vier Augen ist es vielleicht günstiger. Ich bin mit Jana zusammen rausgestürzt in den Klassenraum, habe mich aufgebaut mit 1,54 Meter. Die Klasse wusste sofort Bescheid, irgendwas stinkt jetzt hier gewaltig, die Frau Nolte ist sauer hoch 3. Jana und alle anderen zogen die Köpfe ein und ich fing an zu schimpfen. Und das konnte ich ziemlich gut. Und mir fiel dann wirklich ein, was verändert einen Menschen die Sexualität? Überhaupt nichts. Wir haben bis heute mit Jana total tolle Zeiten gehabt. Du beschreibst dich selber als lösungsorientiert, absolut ehrlich, zuverlässig und immer ein offenes Ohr für andere, ein guter Ansprechpartner und empathisch. Und das warst du. Du warst immer jemand, der in der Klasse auch Dinge organisiert hat oder irgendwas gemacht hat, der anderen geholfen hat. Du warst ein ganz wahnsinnig tolles Mitglied dieser Klasse und die Klasse war auch zum Schluss eine richtig gute Klasse. Ich habe das letzte halbe Jahr in der 10. Klasse habe ich jeden Tag auf dem Weg in die Schule geheult, weil ich wusste, ich muss euch abgeben. Aber in diesem Moment habe ich gedacht, die haben doch wohl alle irgendwie ein Problem am Kopf. Das kann da wohl nicht sein, dass plötzlich Jana jetzt irgendwas völlig anderes wird. Und da habe ich diesen berühmten Satz getan. Es kann doch wohl nicht sein, was stimmt mit euch nicht, wenn ich mir eine Schülerin aus eurer Klasse als Freundin suchen müsste oder würde, wenn ich in eurem Alter bin. Dann würde ich Jana wählen. Und dann guckten mich alle an. Und ich habe dann, glaube ich, auch noch gesagt, und wenn Jana nicht mitfahren sollte, dann bleiben wir hier. War natürlich eine Art von Erpressung. Und ich glaube, danach sind die Schüler so in sich gegangen. Ich habe auch nicht mehr diskutieren lassen. Ich habe dann einen kurzen Moment Ruhe gemacht und dann Mathe oder Geografie oder was weiß ich, was das war, mit euch unterrichtet. Aber Klassenfahrt war dann gut. Das war wirklich so, dass die Klasse da noch mehr zusammengewachsen ist. Und im Nachhinein habe ich die Klasse natürlich auch gelobt, dass das alles so gut geklappt hat. Im Unterton für mich immer der Gedanke dabei, ihr habt euch jetzt hier so gut eingebracht, das ist alles in Ordnung und ihr habt das auch alles gut organisiert. Aber das war so eine der wichtigsten Erfahrungen für mich. Und ich war auch fasziniert von deiner Offenheit und von deiner Ehrlichkeit. Und das ist mir, ich glaube, auch nie wieder passiert. Es gab zwar Schüler, doch, es ist mir später noch einmal passiert, sogar in der 8. Klasse. Aber da war das dann für mich schon klar. Aber es ist sehr selten, dass Schüler, dass Kinder sich gegenüber einem Lehrer offenbaren und dass sie dieses Vertrauen auch haben, dass der Lehrer damit richtig umgeht. Wir sind heute eine Gesellschaft, die in vielen Dingen weiter ist als damals, das ist klar. Aber es ist trotzdem immer noch mit Berührungsängsten und auch mit der Angst verbunden, wie gehe ich damit um? Das ist die eine Seite. Das ist also eine Mutmachgeschichte, wo ich sage, da habe ich gut gehandelt. in deinem Sinne und auch im Sinne der anderen. Und ich weiß ja, dass du heute sogar noch mit einigen von deinen ehemaligen Mitschülern auch gute Kontakte pflegst, dass es also in dem Sinne gut geblieben ist. Aber es gibt noch eine andere Geschichte, wo du mich um Hilfe gebeten hast und wo ich heute noch mit den Ohren schlackere, wenn ich dran denke, was da dahinter steckt. Und ich habe das damals nicht gewusst. Ich war noch sehr jung und aus heutiger Sicht hätte ich auch anders handeln müssen. Und zwar war das auch Anfang der 9. oder Ende der 8. Klasse. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Kannst du diese Geschichte erzählen?
Ich glaube, das war Ende der 8. Klasse. Es zog sich dann bis in die 9. auch noch hinein. Also es war echt eine sehr bewegende Zeit, irgendwie, wenn man das so rückblickend betrachtet. Aber das war der Entschluss, nicht mehr bei meiner Mutter leben zu wollen. Beziehungsweise meine Mutter wollte damals nach Krefeld ziehen. Und ich wusste, ich möchte auf gar keinen Fall mit. Das geht nicht. Und dann habe ich einen Brief geschrieben im Namen meiner Mutter. Habe geschrieben, hiermit gebe ich Punkt, 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 das Sorgerecht für meine Tochter Jana Babetzki an meinen Sohn ab. Und habe dann darauf gewartet, dass sie den Brief irgendwann unterschreiben kann. Und da ich wusste oder weiß, dass sie immer ziemlich viel Alkohol getrunken hat und ich nur auf den Moment warten müsste, wo sie wenig ansprechbar ist, habe ich es dann unterschreiben lassen. Und damit bin ich dann zum Familiengericht gefahren und habe den Brief dort abgegeben. Und glücklicherweise, also nach langem Hin und Her, und hat mein Bruder dann auch Teile des Sorgerechts für mich erhalten. Und ich durfte in Potsdam bei meinem Bruder bleiben.
Und wo komme ich ins Spiel?
Dass ich darum gebeten habe, dass sie bitte nichts machen und Vertrauen haben und an mich glauben.
Genau. Wenn ich das heute so höre, habe ich gerade wieder ein Kloß im Hals, weil das war für mich das erste Mal, dass ich ganz bewusst erlebt habe, dass ein Kind nicht wohlbehütet aufwächst und dass das Kind das auch weiß. Und dass das Kind aber mit 13, 14 Jahren schon so weit ist, dass es einen eigenen Weg wählt. Und zwar aus heutiger Sicht den richtigen. Wir sind heute immer wieder angehalten als Lehrer, auf das Kindswohl zu achten und Kindswohlgefährdung zu melden. Und das ist eine sehr komplizierte Geschichte, weil Kindswohl definieren viele Menschen immer sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die schauen auf blaue Flecke. Es gibt Menschen, die schauen darauf, ob ein Mädchen dünn wird oder nicht ist. Es gibt Menschen, die schauen darauf, ob ein Kind deprimiert ist oder ob ein Kind Schulangst hat. Aber ob das und in welcher Art und Weise das mit dem Elternhaus zusammenhängt und ob man das und wann man das melden muss, das ist eine Gratwanderung. Denn in dem Moment, wo man das Jugendamt oder das Familiengericht einschaltet, zerbrechen Familien. Und das möchte man ja eigentlich nicht. In der DDR gab es die Aufgabe, immer im September, im Monat September, also in dem ersten Schulmonat des Jahres, die Eltern zu besuchen und zu schauen, ob die Kinder einen Platz haben, ob die Kinder ein Bett haben und wie die Eltern mit den Kindern umgehen. Und das musste man tun, das war ziemlich viel, weil der September hat 30 Tage und man hatte so zwischen 28 und 30 Kinder. Das heißt, man musste so jeden Tag ein Kind besuchen oder man musste an einem Tag mehrere Kinder besuchen. Das musste man ja vorher mit den Eltern absprechen, aber Telefon hatte man nicht. Zumindest nicht die meisten. Ich kann mich da auch an viele Situationen erinnern, wo ich manchmal so Bauchschmerzen hatte und dachte, ob das hier alles gut ist und würdest gerne diesen Jungen unter deine Fittiche nehmen und mal schauen, wie er sich dann bewegt und ob er dann besser lernen könnte. Aber das ist nicht deine Aufgabe. Die Aufgabe der Eltern ist es, das zu organisieren. Du kannst Tipps geben, kannst Tricks geben, aber was sollte ich damals tun? Ich war damals 23 und die Eltern waren 40. Zu deinem Zeitpunkt war ich 34, hatte schon Kinder und konnte mich ein bisschen in die Situation hineinversetzen. Aber du hattest recht, ich habe dir vertraut. Ich habe die Füße stillgehalten und ich habe auch niemandem etwas erzählt. Die Tragweite oder die Massivität deiner Probleme, die habe ich vor kurzem erst erfahren. Und ich muss sagen, Ich ziehe den Hut vor dir, was du in dieser Zeit schon gewuppt hast, was du alles durchgestanden hast. Du hast mir vor kurzem erzählt, dass du ab der 9. Klasse regelmäßig arbeiten warst und dass es auch Zeiten gab, in denen du Hunger hattest. Mhm. Mein Appell an alle ist, nicht einfach etwas tun, wenn man das Gefühl hat, es ist nicht in Ordnung, sondern das Kind ins Vertrauen, ins Gespräch holen, mit dem Kind gemeinsam versuchen, die Probleme abzustecken, die es da gibt, die Herausforderungen abzustecken, die es da gibt und sie vielleicht erstmal in der Schule abzufedern und dann eben auch das Gespräch mit den Eltern selbst suchen, damit klar wird, ist das Kind in seinem Wohl gefährdet oder nicht. Manchmal ist man zu schnell unterwegs und viele Male ist man zu langsam unterwegs in diesem Prozess. Und dass es das heute noch gibt, das wissen wir. Gerade jetzt gibt es wieder Informationen. Ich glaube, dass jedes fünfte Schulkind im Bereich der Armutsgrenze liegt. Das ist schon heftig. In diesem Zusammenhang kommen wir auf ein sehr wichtiges Thema, was wir schon mal so ein bisschen angesprochen haben, und zwar, was bedeutet Familie denn dann eigentlich für dich? Bist du ein für alle Mal davon geheilt oder wie funktioniert das jetzt bei dir?
Ich glaube, ich habe lange für mich nach dem Sinn Familie gesucht und habe ihn oft in die Arbeit geschoben, um mich da wohlzufühlen, um da ein Nest zu bauen. Und ich glaube, ich bin da nicht so wirklich fündig geworden. Und als mir das bewusst geworden ist, war ganz klar, ich kriege eine eigene Familie. Und habe dann eine wunderbare Tochter bekommen dürfen.
Ich habe deine Tochter kennengelernt und ich muss dir sagen, sie ist dir fast aus dem Gesicht geschnitten. Und sie ist schon als kleine Person so ein Pfundskerl wie du. Du hast mir auch mal einen Begriff genannt, wie du mit Familie umgehst. Könntest du den vielleicht nochmal sagen?
Ohana. Ohana heißt Familie und Familie heißt, wir halten zusammen. Und so durfte ich meine Kinderwohngruppe nennen, die ich vor 2 Jahren dann auch eröffnen durfte, unter einem ganz tollen Träger, der PSL GmbH, Partner für soziale Lösungen. Und diese PSL GmbH bietet rundum, glaube ich, also als Mitarbeiter das Gefühl, dazu zu gehören.
Das ist ein weiterer Punkt, den ich mit dir besprechen wollte, weil es gibt Menschen, die rennen vor der Situation, die sie erlebt haben, weg. Und es gibt Menschen, die helfen im Nachhinein denen, denen es so ähnlich geht wie dir. Und den zweiten Weg hast du gewählt. Erzähl doch mal ein bisschen was über deinen beruflichen Werdegang. Du hast ja das schon ein bisschen jetzt angedeutet und der ist sehr faszinierend, weil du auch eine ganze Weile nicht in Deutschland warst.
Ja, ich habe die Ausbildung zum Erzieher gemacht, aber auch nur, weil es zufällig irgendwie der einfachste Weg erschien. Heute natürlich rückblickend betrachtet sollte es wahrscheinlich einfach so sein. Aber damals war es wirklich der einfachste Weg. Ich hätte gerne eine handwerkliche Ausbildung gemacht, aber vor 20 Jahren oder fast 30 Jahren war es Frauen irgendwie noch nicht so möglich, in allen Berufen wohl aufgenommen zu werden. Und deshalb kam dann von heute auf morgen die Idee. Dann bin ich Erzieherin geworden, habe in einem SOS-Kinderdorf gearbeitet nach meiner Ausbildung und habe dann gedacht, okay, jetzt muss ich einfach nochmal raus ins Ausland, was anderes kennenlernen, mich einfach nochmal neu entdecken auch. Ursprünglich wollte ich echt nach Honduras.
Oh, okay. Es ist ganz schön weit weg.
Ja, ich wollte einfach nur weit weg, genau. Die Bewerbung ist aber irgendwie 3-mal nicht angekommen bei dem Träger damals. Und dann war einfach klar, okay, ich will einfach nur raus aus Deutschland und bin dann in die Schweiz gegangen. In der Schweiz habe ich dann als Nanny gearbeitet. Das heißt, irgendwie ja wieder in einer Familie zu sein, aufgenommen worden zu sein. Und das war echt total großartig, das war total schön. Es waren 2 Kinder dort, die ich betreuen durfte den Tag. Und es war auch, ich bin, also wie glaube ich immer in meinem Leben, von heute auf morgen in eine neue Situation, also eine Entscheidung getroffen, in eine neue Situation gekommen und dann schwupp war ich in der Schweiz. Wirklich, also es waren keine 7 Tage von Bewerbungsgespräch bis Einzug in das Haus dort. Ja, und dann war ich da. Knapp 7 Jahre ungefähr. Also 2 Jahre in der Familie und dann auch nochmal was ganz anderes dort zu machen. Und dann habe ich als Sekretärin gearbeitet, viele, viele Jahre. Habe dann auch viel anderes nochmal sehen dürfen und auch mal in die Welt der Reichen reinschnuppern dürfen, um dann aber wieder zu beschließen, okay, Geld ist nicht alles. Ich möchte zurück an die Basis, ich möchte mit Menschen arbeiten. Und bin dann 2010 ungefähr wieder zurückgekommen, habe dann hier einige Träger kennenlernen dürfen, viel lernen dürfen. Das war auch echt sehr beeindruckend, manche Sachen. Um dann nochmal mein Studium zu machen, endlich. Das war auch nochmal so ein ganz wichtiger Lebenspunkt, den ich unbedingt machen wollte, weil es war ja damals nicht möglich für mich. Ja, und dann habe ich studiert und bin jetzt Bachelorette und darf jetzt ein wunderbares Ohana-Team leiten mit ganz, ganz vielen bewegenden Kindern, die dort leben. Und was mir halt immer auch wichtig war in meiner Arbeit, dass die Elternarbeit nicht zu kurz kommt. Und es ist häufig in Kinderwohngruppen oder Kinder- und Jugendwohngruppen so, dass das mit den Eltern nicht zusammengearbeitet werden kann. Und das ist so mein erklärtes Ziel, systemische Elternarbeit.
Und gibt es da vielleicht auch immer wieder mal Déjà-vus zu dem, was du als Kind erlebt hast?
Nee, überhaupt nicht.
Oh, okay.
Weil ich mich nicht daran erinnern kann und es auch gut abgrenzen kann. Klar gibt es dann manchmal Eltern, wo man denkt, es kann jetzt nicht wahr sein, also die müssten doch jetzt mal, aber das ist weit weg, glaube ich.
Ja, aber diese Kinder haben jemanden, der sozusagen Mama oder Papa-Ersatz ist.
Also wir versuchen es zumindest, Tante, Onkel, Oma, Opa, Mama, Papa, Freund, Freundin, alles in einer Person zu sein. Aber an die Eltern kommt irgendwie auch nichts ran, ne? Die Eltern sind immer die Eltern. Und deshalb ist es umso wichtiger, mit den Kindern, mit den Eltern zu arbeiten.
Für mich ist es auch immer wieder ganz wichtig, wenn ich Elterngespräche führe und Eltern sitzen vor mir, schimpfen oder kritisieren ihre Kinder vor mir, erzählen mir, dass es für sie ganz schwierig ist oder fangen sogar an zu weinen, dass ich immer wieder den inneren Kontakt zwischen ihnen herstelle und nicht Ratschläge gebe nach dem Motto, naja, sie könnten doch das tun oder sie könnten doch das machen, sondern einfach den Eltern zu vermitteln, dass ihr Kind gut ist, so wie es ist. Und dass es auf dem Weg ist und dass es sich Tag für Tag verändert und dass wir uns mit ihnen verändern. Dass man, wenn man wenig Zeit hat, nicht unbedingt eine schlechte Mutter sein muss. Oder wenn man viele Tage unterwegs ist, nicht unbedingt ein schlechter Vater sein muss. Es gibt diesen wunderbaren Satz von Khali Gibran: Es kommt nicht darauf an, wie viel Zeit du mit mir verbringst, sondern es kommt darauf an, was du in der Zeit mit mir machst. Ich weiß nicht, irgendwann ist er mir über die Seele gelaufen, dieser Mann oder auch dieser Satz. Und seitdem ist das so ein innerer Ankerpunkt für mich. Ich habe im Gegensatz zu vielen anderen, die darüber sehr schimpfen oder die damit sehr große Probleme haben, sehr guten Kontakt zu allen Eltern. Ich habe ja über so fast 10, mit 10.000 Eltern zu tun gehabt, wenn man es so nimmt. Es gab aber nur ganz, ganz wenige Eltern, die entweder fordernd waren oder auch überbordend versucht haben, mich zu kontaktieren. Es hatten alle meine Handynummer, aber ich bin selten angerufen worden. Ich sage auch immer, die Dinge, die ich mit den Schülern zu klären habe, das sind die Dinge, die uns beide angehen und nicht die Eltern. Die Eltern haben ihre eigenen Schwierigkeiten. Und da muss ich nicht nochmal mitteilen, dass das Kind vielleicht heute das Heft verloren hat oder vergessen hat oder die Hausaufgaben nicht gemacht hat oder eine 5 in der Arbeit geschrieben hat. Ich darf darauf vertrauen und möchte darauf vertrauen, dass das Kind irgendwann darüber mit den Eltern spricht. Ansonsten wird es schwierig. Denn wenn die Eltern dann irgendwann kommen und fragen, warum das Kind nicht versetzt worden ist, dann wird die Geschichte eigentlich noch viel härter. Und das habe ich den Kindern auch immer mitgeteilt. Und ich glaube, dieses, du bist gut, so wie du bist. Und du darfst dich verändern. Und ich bin gut, so wie ich bin. Und ich verändere mich mit dir. Das ist ja der besondere oder gute Beziehungsstatus der Transaktionsanalyse, hat mich dazu gebracht, eben wirklich wenig Stress mit Eltern zu haben. Mich interessiert aber nochmal diese Wohngruppe, die du da aufgebaut hast. Kannst du da uns mal einen kleinen Einblick geben in deine Arbeit?
Gerne. Die PSL GmbH, Partner für soziale Lösungen, ist eine Firma, die aus der Seniorenpflege entstanden ist und sich dann in der Jugendhilfe, Wohngruppen für Jugendhilfe aufgemacht hat. Dann gab es irgendwann die Idee, ein neues Haus noch zu eröffnen oder viele neue Wohngruppen zu eröffnen, um für jedes Alter und für jedes Anliegen irgendein Angebot zu haben oder zu schaffen. Ich durfte dann das Konzept für die Kleinstkinderwohngruppe entwickeln. leider sind wir noch nicht da, wo wir sein möchten, indem wir natürlich auch die etwas jüngeren Kinder mit auffangen wollen, sondern unsere oder meine Wohngruppe, die Kinderwohngruppe Ohana, nimmt ab einem Alter von 4 Jahren auf und begleitet sie circa bis zum 10. Lebensjahr. Wir sind wirklich eine Kleinstkinderwohngruppe mit 7 Kindern. Jedes Kind hat sein eigenes Kinderzimmer, die sind ganz liebevoll gestaltet, auch wenn es die Kinder ganz oft nicht annehmen können. Ne? Also da muss man wirklich immer, immer viel Energie und Engagement reinstecken, um es immer wieder auch schön zu machen für die Kinder. Ja, und dann haben wir letztes Jahr auch ein Kinder- und Jugendhospiz eröffnet. Kannst du auch gerne mal vorbeikommen und dir das auch angucken, weil das, glaube ich, nochmal eine ganz runde Sache ist, um wirklich auch für jedes Angebot etwas zu haben. Ich muss noch dazu sagen, Hospiz heißt nicht ein Ort zum Sterben, sondern es ist ein Ort der Herberge.
Dort wollte ich gerade fragen. Ich kenne den Begriff aus einem anderen Zusammenhang. Bei uns auf der Insel Hermannswerda gibt es auch ein Hospiz. Das ist aber für die Menschen, die ihre letzten Tage eben nicht im Krankenhaus verbringen wollen, aber auch nicht zu Hause verbringen können. Hospiz heißt also für euch, da kann jemand mal mit dem Kind zusammen Urlaub machen oder wieder gesund werden oder wie muss man sich das vorstellen?
Also gesund werden ist bei lebensverkürzenden Diagnosen eher schwierig. Da bräuchte es dann eher die Zauberei. Aber die Familien dürfen dort aufgenommen werden, also die kompletten Familien dürfen dort aufgenommen werden, um mit ihren Kindern da zu wohnen, um die Familien zu entlasten, zu unterstützen, um einfach ein bisschen Leben, Lieben, Lachen in den Familienalltag zu integrieren. Auch die Geschwisterkinder dürfen mitgebracht werden. Und die Familie an sich darf sich dort ein wenig erholen. Natürlich kann es auch passieren, dass es der letzte Weg ist, aber es ist ein Ort der Erholung.
Du hast da was angesprochen, wo mir jetzt der Gedanke kommt, dass ich sage, es wäre eine tolle Idee, aber das wäre das erste Mal, dass ich einen Außenpodcast mache. Aber es ist durchaus, wenn ich jetzt in Rente gehe, in den Unruhestand, eine Möglichkeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie ich das organisieren könnte. Wo befindet sich das?
Das Kinder- und Jugendhospiz Fridolins Regenbogenhof befindet sich am schönen Bodensee in Radewege im Land Brandenburg.
Also Jana, diesen Vorschlag möchte ich sehr, sehr gerne annehmen. Aber bevor wir uns jetzt trennen, denn wir reden schon wieder eine ganze Weile, möchte ich eine letzte Geschichte erzählen. Und das ist eine sehr witzige Geschichte, auch eine Mutmachgeschichte. Und zwar hast du mir Mut gemacht. Und es handelt sich wieder um eine Klassenfahrt, und zwar um die letzte. Die letzte Klassenfahrt in der 10. Klasse 1998 führte uns nach Tschechien. Und es war wunderschön. Wir hatten eine sehr angenehme, eine sehr tolle Zeit. Wir waren 2 Klassenleiter und 28 oder 27 Schüler. Und einige Schüler kamen auf die Idee, darunter auch du, dass ihr abends zu einer Disco gehen wollt, die da in dem Ort angeboten wurde. Allerdings hieß das, dass immer ein Betreuer dabei sein musste. Ich war damals 38, wirkte aber in vielen Situationen immer noch wie 25, 26, je nachdem wie. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme mit, aber unter der Bedingung, dass ihr meine Klamotten aussucht und wir so tun, als ob ich so alt bin wie ihr oder nur ein bisschen älter. Dass er also ohne Betreuer kommt. Und gemacht, gesagt, getan. Einige haben mich sogar noch geschminkt. War sehr witzig. Und dann sind wir dahin. Und die anderen Klassen, die da waren, die haben dann schon gefragt, habt ihr gar keinen Betreuer bei? Nö, nur diese junge Frau. Das ist so ein Azubi irgendwas. Da habe ich gedacht, so meine Freunde, jetzt spiele ich mit. Und dann habe ich noch, war ja die letzten Tage vorm Schuljahresende und ihr wart alle schon fast 16. Und da habe ich das doch als Lehrerin gemacht, bitte nicht nachmachen. Ich habe für jeden ein Bier gekauft. Ein kleines Bier. Tschechisches Bier muss man einfach trinken. Obwohl ich kein Biertrinker bin. Und dann haben wir uns wahnsinnig gut verstanden und ich glaube, wir waren 10 oder 12 Schüler, haben dann die meiste Zeit immer im Kreis getanzt. Das war damals so üblich. Und dann wurde immer einer in den Kreis geschickt und dann hat er irgendetwas vorgemacht oder hat vorgetanzt. Und dann haben wir uns gefreut und dann ist der Nächste in den Kreis. Und ich wollte mich eigentlich ein bisschen zurückhalten, aber irgendjemand schob mich dann in den Kreis und ich dachte, was machst du jetzt? Und da ich zu dem Zeitpunkt Theater studiert habe nebenbei, habe ich gedacht, ach, ich kenne doch da so eine tolle Yoga-Figur, die heißt der Rabe. Und die ist relativ schwierig, weil man muss sich auf die Hände stellen, muss die Ellenbogen beugen und dann die Knie auf die Ellenbogen packen und die Füße vom Boden abheben und dann sowas wie einen Kopfstand machen. Und ich gehe nach unten, hock mich hin und es macht Ratsch. Und ich merke sofort, ja, Die Innenseite meiner linken Hosenbeines wurde aufgerissen bis zum Knie. So schnell war ich noch nie wieder oben. Und du hattest das gesehen. Du hast, glaube ich, auch neben mir getanzt und hast gesagt, warten, Hose kaputt? Und ich habe nur noch genickt und dachte, was für ein Scheiß. Irgendwie muss ich mir jetzt die Hose zuhalten oder versuchen, von der Tanzfläche zu kommen, ohne irgendwie hier ein Problem zu kriegen. Und du hast dann kurz geguckt, vorne, hinten, hast gesagt, sieht man nicht, weitermachen. Und so ist der Abend noch wundervoll zu Ende gegangen. Im Nachhinein ist die Hose eine wunderbare Erinnerung. Ich habe sie am nächsten Abend, nachdem wir das den anderen Schülern in der Klasse erzählt haben, habe ich die Hose geholt und die Schüler haben Stifte geholt und haben die Hose beschrieben. So frei nach dem Motto, alles Gute, Frau Neuter, dann kaufen Sie sich bitte eine neue Hose. Oder angeschissen, aufgerissen. Und dann mit den Unterschriften der Schüler. Vor kurzem habe ich die Hose wieder rausgeholt. Ich habe sie noch, ich habe sie nicht gewaschen. Und ich habe Jana nur die, oder ich habe dir nur diese Sprüche vorgestellt. Und du wusstest genau, wer sie geschrieben hat. Und das nach 30 Jahren. Das ist so eine wunderbare Erinnerung. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen dein Lebensmotto. Sieht ja. man nicht, weitermachen. Das bedeutet aber nicht, dass du in irgendeiner Form Fehler wegdrückst, sondern dass du einfach sagst, okay, hat es mir geschadet, was jetzt gerade passiert ist? Ja, ist es schlimm? Nein, mach weiter. Du kriegst es hin, geh deinen Weg. Und wenn man dann noch dazu hört, dass du einen wunderbaren Spruch hast, ein Lebensmotto, nämlich, Erdachtes mag zu denken geben. Doch nur Erlebtes wird beleben. Von Paul Johann Ludwig Heise. Ich habe noch nie was von ihm gehört. Ich werde ihn noch mal googeln. Aber dieser Spruch ist genau dein Spruch, glaube ich, dass du sagst, anders nicht als Naksch. Ich mache weiter und ich gehe meinen Weg und ich tue das Beste für mich und meine Mitmenschen.
Genau so.
Jana, ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich für dieses wundervolle Gespräch. Es ist immer wieder berührend und schön zu sehen, wie sich die Menschen entwickeln, denn für einen Lehrer ist es immer sehr, sehr schwierig. Der Lehrer bekommt zwar monatlich Gehalt, aber er sieht eigentlich nicht, was aus dem, was er sieht, geworden ist. Doch manchmal sieht man's. Und dann erkennt man, dass er aus einer kleinen Pflanze ein großer Baum wird, der Schatten spenden kann. Danke dir von Herzen, Jana, für diesen wunderschönen Gespräch.
Aber ein Baum kann auch Sonne und Wärme durchlassen.
Ganz genau. Er ist ein Universalgenie.
Danke mich.
Und das war sie schon wieder. Die extra Portion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast@rino-story.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.